ARD.
Ja, doch, das sieht ziemlich echt aus. Kopf, Beine, Fell. Alles an diesem Schaf scheint normal. Doch wenn man jetzt in das offizielle schottische Tierregister schauen würde, dann fällt etwas Krasses auf. Das Schaf namens Dolly hat keine Eltern. Es ist durch Klonen geboren worden. Freundinnen und Freunde des Wissens. Alter, hab ich Bock auf diese Folge. Ich weiß noch, wie ich als Kind von Dolly, dem geklonten Schaf, gehört habe. Ein Tier, das einfach so verdoppelt wurde? Ich habe mich da schon gefragt, wie ist das möglich? Und ja, gut, dass es jetzt diesen Podcast gibt, denn wir werden heute klären, wie die Menschheit überhaupt herausfindet, dass es Zellen gibt, weshalb das dann zu ziemlich verrückten Gedankenexperimenten führt und wie diese wiederum schlussendlich dazu führen, dass aus einem Schaf zwei werden. Ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Achtung, wir müssen jetzt leise sein, denn wir wollen den jungen Mann, der hier vor uns sitzt, nicht ablenken. Wir befinden uns ungefähr 750 vor Christus in Nimrud, einer antiken Stadt im heutigen Irak. Der Mann vor uns hält etwas zu dieser Zeit sehr Besonderes in der Hand, und zwar ein Stück Bergkristall. Das ist ein extrem spannendes Rohmaterial. Es besteht aus Quarz. Das ist ein Mineral, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Es bildet sich, wenn heißes, siliziumreiches Wasser, zum Beispiel aus vulkanischen Quellen, langsam abkühlt. Dann entsteht ein klarer Kristall, durch den man, je nach Reinheit, durchgucken kann. Perfekt also für unseren Freund hier aus Nimrud. Er hat, so schätzen Forschende, höchstwahrscheinlich in der einen Hand den Kristall und in der anderen ein raues Stück Leder. Dieses schmiert er zunächst mit einer Mischung aus Öl und Wasser ein, um danach dann etwas Wüstensand darauf zu rieseln. Dieser bleibt sofort am Leder haften und dann geht's los. Immer wieder schleift er so über das Stück Kristall. Vor und zurück, wieder zurück und vor. Vorsichtig, aber schon auch mit Druck. Mit jedem Durchgang verändert sich die Form des Kristalls dabei leicht. Er wird kleiner, schärfer, runder, bis er irgendwann fertig ist. Der Mann hält jetzt nur noch ein kleines, leicht gewölbtes Stück in der Hand. Wie es aussieht, seht ihr auf Bild 1 in den Shownotes. Und das, meine Habibis, ist, so vermutet man anhand der Inschriften von damals, die erste Linse der Welt, per Hand in Nimrud hergestellt. Und jetzt könntet ihr euch die berechtigte Frage stellen, Johnny, sag mal, wir haben doch hier irgendwie für ein geklontes Schaf abgestimmt, warum redest du jetzt hier von einer Linse? Ja, das erkläre ich euch. Diese allererste aus Kristall gefertigte Linse löst nämlich eine Revolution aus. Sie hat eine leichte Wölbung nach außen und dadurch sieht man alles, was sich hinter der Linse befindet, deutlich größer. Anfangs nutzen die Menschen das eher nur aus reiner Neugier, um zum Beispiel ein Insekt viel näher betrachten zu können. Doch irgendwann wird ihnen das unglaubliche Potenzial dieser Erfindung bewusst. Erste Brillengläser werden geschliffen, um Menschen mit Sehschwächen zum Beispiel dabei zu helfen, Schriften besser lesen zu können. Über die Jahrhunderte wird die Schleifkunst danach dann immer besser, immer genauer. Linsen, Brillen, Lupen, sie alle werden sehr viel leistungsstärker. Man kann dadurch die Dinge viel, viel mehr noch vergrößern, also noch viel weiter reinzoomen, bis ungefähr im Jahr 1590 in den Niederlanden der nächste entscheidende Schritt in unserer Geschichte hin zum geklonten Schaf gemacht wird. Kapitel 2: Die Klosterrevolution. Alles beginnt mit einem Wettlauf, denn nach der Revolution im Orient experimentieren jetzt Brillenmacher und Linsenschleifer weltweit mit der Kunst des Vergrößerns. Und in der Stadt Middelburg in den Niederlanden entsteht dann etwas, was die Welt verändern wird. Hans Jansen und sein Sohn Zacharias arbeiten an einer Konstruktion. Sie haben eine Röhre gebaut, doch statt nur einer setzen sie jetzt gleich zwei Linsen in sie ein. Eine kleine vorne und eine größere hinten. Die zwei tun das eigentlich nur, um ein bisschen damit rum zu experimentieren, aber sie haben schon so eine Vermutung. Die Linsen könnten so zusammenarbeiten, dass quasi alles nicht nur einmal, sondern mehrfach vergrößert wird. Und genau das funktioniert. Als sie durch die Röhre gucken, entdecken sie eine neue Ebene der Wirklichkeit. Während die ganz einfachen Linsen zu Beginn dieser Folge maximal 2- bis 3-fache Vergrößerung hinbekommen, sehen die beiden niederländischen Männer jetzt alles mit bis zu 9-facher Vergrößerung. Und das, meine liebsten Freundinnen und Freunde des Wissens, ist die Geburt des Mikroskops. Es bringt Menschen weltweit zum Staunen. Anfangs wird es eher als Entertainment-Werkzeug benutzt, denn es kann beides Dinge vergrößern und auch verkleinern, je nachdem, wie rum man die Röhre hält. So lässt man zum Beispiel Menschen auf Jahrmärkten ein bisschen Geld dafür bezahlen, dass man sich eine Fliege mal ganz, ganz nah und auch mal von ganz, ganz weit weg angucken kann. Doch schon bald wird das Mikroskop mehr. Robert Hooke, ein englischer Gelehrter des 17. Jahrhunderts, prägt dann einen Begriff, den wir für immer verwenden werden. Er legt die Rinde einer speziellen Eiche unter ein Mikroskop und ihm fällt dabei etwas auf. Und zwar, dass wenn man ganz nah ranzoomt, mit allergrößter Vergrößerung, dann sieht man kleine, regelmäßig angeordnete Kammern. Ein Foto davon findet ihr auch als Nummer 2 in den Shownotes, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Diese Kammern erinnern ihn an die winzigen Schlafräume, die es damals in Klostern gibt. Man nennt sie auch Zellen. Und ja, genau deshalb nennen wir die kleinsten Bausteine des Lebens heute auch noch so. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Wissenschaft zu rasen. Durch neue maschinelle Schleifsteine können immer feinere Glaslinsen angefertigt werden. In den nächsten Jahrhunderten werden so bis zu 300-fache Vergrößerungen möglich. So entdeckt die Menschheit, dass, egal wo, ob in Tieren, Pflanzen, dem Menschen oder auch einfach nur in einem Tropfen Wasser, überall diese kleinen Zellen vorhanden sind. Und in jeder von ihnen steckt Leben, für das Auge unsichtbar, für die Glaslinsen aber nicht. Kapitel 3. Jetzt aber wirklich zum Schaf. Nachdem die Zellen also nun entdeckt worden sind, bleibt trotzdem immer noch eine Frage offen. Und zwar, woher kommen sie überhaupt? Wie entstehen sie? Das sind Fragen, die die Wissenschaft jahrelang beschäftigen sollen. Und naja, sie hat da schon so eine Idee. Die Forschenden denken nämlich, die müssen spontan entstehen. Einfach, wenn man kurz nicht hinguckt, guckt man dann doch wieder hin und dann ist eine Zelle da, aus dem Nichts geboren. Doch dieser Ansatz stellt sich als falsch heraus, denn ein Satz sorgt für die Wahrheit. Er lautet Omnis cellula e cellula. Lateinexperten unter euch werden wissen, was das bedeutet. Der deutsche Arzt Rudolf Virchow formuliert den Satz 1855, denn er hat etwas ganz Besonderes beobachtet, als er mit sehr leistungsfähigen Mikroskopen über einen längeren Zeitraum die Zellen betrachtet, sieht er es. Mitten in der Zelle, im Kern, entstehen kleine Fäden und die verbinden und trennen sich die ganze Zeit. Diese Fäden nennen wir heute Chromosomen. In ihnen ist das Erbgut des jeweiligen Organismus gespeichert. Und dieses Verbinden und Trennen der Fäden, das ist das, was wir heute Zellteilung nennen. Omnis cellula e cellula, zu Deutsch, jede Zelle entsteht aus einer Zelle. Damit widerlegt Virchow, dass sie sich spontan bilden. Später finden weitere Biologinnen und Biologen heraus, wie genau die Zellteilung funktioniert. Und es sind Begriffe, denen jeder in der Schulzeit begegnet. Mitose, Interphase, Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase, Zytokinese. Boah Leute, das ist so in mein Gehirn eingebrannt. Einfach ausgedrückt passiert Folgendes. Als erstes verdoppelt die Zelle ihr Erbgut, also ihre Chromosomen. Dann trennen sich die Chromosomenpaare auf, werden dann zu den entgegengesetzten Seiten der Zelle gezogen und anschließend entstehen 2 neue Kerne. Wenn das passiert ist, kriegen beide dann noch eine schützende Wand und fertig sind 2 Zellen, entstanden aus einer. Beide auch mit dem genetisch identischen Erbgut, also beide sind wieder ready, sich zu teilen. Und das passiert extrem oft. Im Durchschnitt pro Tag etwa 2 Billionen Mal in jedem von euch. 2 Billionen, das ist eine 2 und dahinter kommen 12 Nullen, also 2000 Milliarden. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das ist schon ganz schön krass. Als die Zellteilung, also dann Ende des 19. Jahrhunderts, entschlüsselt ist, gibt es riesigen Jubel in der Wissenschaft. Nicht nur ist das endlich die Erklärung auf die Frage, wie Lebewesen wachsen, es bringt auch unglaublich viele medizinische Möglichkeiten mit sich. Auch die ein oder andere ziemlich absurde. Denn jetzt, ja, jetzt bist du dran, Dolly. Stellt euch nochmal das Schaf vor euch vor. Es ist etwa 60 cm hoch, 70 kg schwer, doch wie bereits erwähnt, es wurde nicht normal gezeugt. Es ist ein Klon. Man hat ein Schaf genommen und es quasi verdoppelt. Kapitel 4. Aber Moment, wie? Okay, erstmal müssen wir zum Anfang, zu der Idee. Die Vorstellung, ein Tier zu klonen, entsteht aus einer ziemlich verrückten Entdeckung. 3 Forschende, unter anderem Rosalind Franklin, über die ihr in Wissen mit Zoe wahrscheinlich irgendwann noch eine eigene Folge hören werdet, entdecken 1953 etwas Magisches. Mit Hilfe von komplexen Röntgenaufnahmen entdecken sie in jeder Zelle eine spiralförmige Struktur. Wenig später wird klar, das ist die DNA, also der vollständige Bauplan des Organismus, den man sich da gerade anguckt. In dieser DNA steckt die komplette Erbinformation des Organismus, den man sich anschaut. Das ist ein wissenschaftlicher Fund mit enormer Wirkung, denn das bedeutet, egal ob Haut, Muskel oder Blutzelle, jede einzelne von ihnen enthält die komplette Bauanleitung des Körpers, in dem sie sich befindet. Und daraus entsteht eine Frage, die sich ziemlich nach einem Hollywood-Film anhört. Könnte man nicht jetzt, wenn quasi alle Zellen diese komplette DNA, diesen Bauplan enthalten, einfach aus einer Zelle eines Tieres die DNA entnehmen, dann in ein anderes Tier einsetzen und dadurch einen Klon erzeugen, also ein Lebewesen komplett neu daraus entstehen lassen? In den 30er Jahren beginnen zu dieser Frage dann die ersten Versuche. Und 1952 übertragen 2 US-Forscher tatsächlich mehrere Zellkerne junger Frösche in eine jeweils entkernte Eizelle. Was dann passiert, ist nichts weniger als eine ziemlich verrückte Sache, denn eine der Zellen beginnt tatsächlich sich zu teilen. Dann die nächste. Sie entwickeln sich und es entstehen tatsächlich aus den entnommenen Zellen Kaulquappen. Einige von ihnen werden sogar tatsächlich zu echten Fröschen. Schnell wird klar, warum es nur bei manchen klappt. Den Forschern gelingt es nämlich nur mit jungen Zellen, die sich noch nicht spezialisiert haben, also die quasi zu jedem Zelltyp werden können. Ist nämlich eine Zelle zu alt, also ihr Entwicklungsprozess zu weit fortgeschritten, dann hat sie schon eine feste Funktion im Körper und kann nicht mehr zu allem werden. Sie kann also, man kann sie nicht zurückprogrammieren. Eine Hautzelle bleibt Haut, eine Leberzelle bleibt Leber. Ich glaube, ihr versteht's. In den 70er und 80er Jahren folgen dann hunderte weitere Versuche, jetzt mit Tieren eine Nummer größer. Fische und Mäuse zum Beispiel. Und auch hier funktioniert es. Einige Zellen teilen sich, neues Leben entsteht. Das Prinzip funktioniert. Aber die Wissenschaft wäre nicht die Wissenschaft, wenn ihr das reichen würde. Forscherinnen und Forscher weltweit wollen es jetzt auch unbedingt hinbekommen, auch erwachsene Tiere zu klonen, also nicht nur junge Zellen. Sie wollen dann nämlich ganz spezielle Tiere züchten, zum Beispiel Schafe, deren Milch Eiweißproteine enthält, welche man dann im nächsten Step zu Medikamenten verarbeiten könnte. Also, wenn man es ganz drastisch ausdrücken möchte, die Forschung möchte Apotheken auf 4 Beinen produzieren. Wie man sich jetzt vorstellen kann, gibt es daraufhin weltweit Gegenbewegungen. Viele Menschen sind schockiert darüber, finden es unethisch und unmoralisch, einfach so ein Tier zu duplizieren. Der Deutsche Tierschutzverband kritisiert damals, Tiere, die mit Klonen trächtig sind, leiden auch oft unter schweren Geburten, haben höhere Verlustraten. Das sind alles Vorwürfe, die ich deshalb auch persönlich gut nachvollziehen kann. Weil irgendwie hat das Ganze neben der wissenschaftlichen Innovation und der Chance darauf, da irgendwie, keine Ahnung, einen Mehrwert auch für die Menschheit zu schaffen, trotzdem alles einen Beigeschmack. Und dennoch geht es weiter. Die Forschung macht keinen Halt. Und in Schottland soll es dann tatsächlich gelingen, ein erwachsenes Schaf zu klonen. Kapitel 5. Die Geburt von Dolly. Edinburgh, Schottlands Hauptstadt im Jahr 1996. Im Roslin Institute, einem biotechnischen Landschaftsforschungszentrum, herrscht gerade Stille. Zwei Forscher, Ian Wilmot und Keith Campbell, sitzen hochkonzentriert an der Frage, wie man eine Zelle überlisten kann. Wie man sie, selbst wenn sie schon spezialisiert ist, zurückprogrammiert bekommt. Sich also wieder so verhält wie am Anfang des Lebens, damit es möglich ist, auch sie zu klonen. Lange fehlt ihnen dazu die Idee, doch dann der Durchbruch. Die Forscher entziehen der Zelle Nährstoffe. Daraufhin stoppt sie ihren Stoffwechsel und lässt ihre eigentliche Zellaufgabe ruhen. Und dadurch wird sie bereit für den Neustart. Das Ganze wiederholen sie, wieder und wieder. Unter anderem mit einem aus dem Euter eines 6-jährigen Finn Dorset Schafs stammenden Zellkonstrukt. Das ist übrigens eine Rasse, die vor allem für ihre hohe Fruchtbarkeit bekannt ist. Ideal also für das doch etwas skurrile Experiment. Als nächstes entnehmen die Forscher dann die Eizelle eines anderen Schafs. Und ihr ahnt wahrscheinlich, was jetzt passiert. Die zurückprogrammierte Zelle wird jetzt in die leere Eizelle des anderen Schafs eingepflanzt. Erstmal passiert daraufhin nichts. Doch als dann dieser neuen Zellkombination ein kleiner Stromschlag gegeben wird, passiert es. Sie beginnt tatsächlich sich zu teilen. Die Forscher wiederholen das Experiment wieder und wieder. Ganze 400 unbefruchtete Eizellen werden befruchtet. 277 Mal erfolgreich. So gewinnen sie insgesamt 29 lebensfähige Embryonen, die sie jetzt jeweils in eine Schafleihmutter einpflanzen. Doch zunächst Ernüchterung im Labor. Die meisten der Schafsmütter werden nicht trächtig. Es wächst kein Lamm heran. Doch dann, Anfang März 1996, Aufruhr. Auf einem Ultraschall von einem der Schafe erkennen sie, dass tatsächlich Leben entstanden ist. Ein Embryo wächst im Mutterschaf komplett normal heran. Wochenlang beobachten sie die Entwicklung und tatsächlich, nach 148 Tagen Schwangerschaft, also nach etwa 5 Monaten, hört man Schreie aus einem Stall bei Edinburgh. Das Forschungsteam, das übrigens extrem aufgeregt, abwechselnd in der Stallnähe übernachtet hat, rennt sofort hinein und es fehlt ihnen die Sprache. Vor ihnen steht tatsächlich ein kleines Lamm, ohne herkömmliche biologische Eltern, geklont aus dem Euter eines anderen Schafs. Als diese Nachricht öffentlich wird, reagiert die Welt mit Fassungslosigkeit. Zum ersten Mal ist ein Säugetier aus einer erwachsenen Zelle heraus geklont worden. Was bisher theoretisch nur möglich schien, ist Realität. Die Wissenschaft steht Kopf. Man versteht damals, jede Zelle trägt den vollständigen Bauplan eines Lebewesens in sich und man kann sie neu starten, wenn man sie richtig programmiert. Was für einige einen bahnbrechenden wissenschaftlichen Durchbruch bedeutet, ist für andere ein absolutes No-Go. Ein Tabubruch gegen jede ethische Moralvorstellung. Verstärkt wird das Ganze, wenn man sich anguckt, was dann mit Dolly passiert. Das Schaf wird nämlich nur 6 Jahre alt. Das ist etwa die Hälfte der durchschnittlichen Lebenserwartung eines solchen Tieres. Und der Grund liegt wahrscheinlich in gesundheitlichen Folgen des Klons. Zusammenfassung. Unsere Geschichte beginnt im heutigen Irak. In Nimrud wird vermutlich aus einem Bergkristall die erste Linse der Welt geschliffen. Und damit beginnt eine Revolution. Über Jahrhunderte der Handwerkskunst entsteht das erste Mikroskop. Menschen können dann irgendwann nach weiterer Entwicklung bis zu 300-fach vergrößern und so Zellen entdecken. Kleine Kammern voller Leben. Die Wissenschaft findet heraus, dass sie nicht spontan entstehen, sondern sich teilen. Aus jeder Zelle entsteht eine andere. Das Leben kopiert sich also selbst. Das Wichtigste in ihnen ist die DNA, das Erbgut, und es ist in jeder Zelle. Also wollen Forschende nun versuchen, mit diesem Wissen Tiere zu klonen. Das soll mehrere Vorteile bieten. Man könne so Organe für Transplantationen züchten, neue Medikamente entwickeln und eventuell sogar bedrohte bzw. ausgestorbene Tierarten retten. Mit Ausnahme des letzten Punkts ziemlich makabere Beweggründe in meinen Augen. Doch dennoch passiert und gelingt es. Erst Frösche, dann Mäuse und irgendwann ein Schaf namens Dolly. Das übrigens benannt wird nach der amerikanischen Country-Sängerin Dolly Parton. Warum? Erspare ich euch mal an der Stelle, aber es ist ziemlich sexistisch. Ganz besonders bei Dolly ist, dass die Zellen aus einem erwachsenen Mutterschaf entnommen werden, dann in eine erwachsene Mutter-Eizelle gesetzt und schließlich von einer erwachsenen Leihmutter ausgetragen werden. Dolly hat also de facto keinen Vater, dafür drei Mütter. Und die Wissenschaft erntet dafür nicht nur Lob. Denn auch wenn so genetische Krankheiten zum Beispiel besser erforscht werden können, der Mensch hat dadurch gelernt, die Regeln der Natur zu umspielen. Etwas, das wirklich nicht natürlich klingt und für mich persönlich die schockierendste Sache an all dem hier und an dieser Folge, auch heute werden immer noch auf diese Art und Weise unglaublich viele Tiere geboren. In Argentinien zum Beispiel gibt es kommerzielle Klonprogramme für Pferde. Das sind Institutionen, die wollen nichts anderes, als die besten Gene von Renn- und Polo-Pferden immer wieder zu klonen und zu züchten. In den USA sind es Frettchen, um deren Art zu retten. In China arktische Wölfe. Nur das Klonen von Menschen ist und bleibt verboten. Zum Glück. Ha, Wissenshabibis, das ist ein ganz schön verrücktes Thema gewesen, oder? Dass einfach so Tiere genommen und geklont werden und das alles heute noch, das hinterlässt bei mir irgendwie einen Beigeschmack. Vielleicht seht ihr das aber auch ganz anders. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung und auch auf eure Fragen zum Thema. So wie zur Folge letzte Woche. Ihr kennt es schon. Da ging es ja um die griechische Mythologie. Die erste Frage ist heute von Kyle B. LeBron. Johnny, kommt auch Thor aus der griechischen Mythologie? Das habe ich schon mal in einem Film gesehen. Ja, das hat man schon mal gesehen, aber nein, Thor ist nicht aus der griechischen, sondern aus der nordischen Mythologie, also quasi die Göttererzählungen aus Skandinavien. Er ist auch dort der Donnergott, also quasi das Pendant zu Zeus. In manchen Filmen, wie zum Beispiel von Marvel, wird das aber vermischt, weil beide Götter einfach ziemlich cool sind. Historisch gesehen gehören sie aber zu zwei völlig verschiedenen Welten. Frage 2 kommt von Moni Pony. Auch wieder ein großartiger Name. Was sagen die Frauenfiguren der griechischen Mythologie eigentlich über das damalige griechische Frauenbild aus? Und ja, Moni Pony, da sprichst du etwas sehr Richtiges an. Denn Frauen werden in den meisten Fällen, auch in der griechischen Mythologie, leider auf ziemlich optische oder auch sexuelle Werte reduziert. Während es Götter des Himmels, des Meeres, des Krieges gibt, sind die Göttinnen für Schönheit, Liebe, Familie, Fruchtbarkeit und Ehe zuständig. Auch dass der Untergang der Götter mit einem Streit beginnt, wer die schönste Frau im Lande ist, ja, das ist dahingehend ziemlich passend. Zwar gibt es auch emanzipierte Gegenbeispiele. Athene zum Beispiel, sie ist die Göttin der Weisheit, lehnt Ehe und Mutterschaft ab. Doch generell ist die weibliche Darstellung ziemlich einseitig. Umso wichtiger, dass wir dieses Bild heute brechen. Jeder kann alles sein, egal ob Mann, Frau oder als was auch immer man sich identifiziert. Es ist ja alles am Ende egal. Wir sind Menschen, zum Glück nicht geklont, sondern alle auf die Welt gekommen. Und deswegen sollten wir auch alle genau das sein dürfen, was wir sein wollen. Und auch deshalb ist uns persönlich mit diesem Podcast und diesen Wissenssachen, die wir hier machen, sehr, sehr wichtig, unseren Teil dazu beizutragen und auch diese ganzen ausführlichen Geschichten zu erzählen. Also hört an dieser Stelle super gern mal in den Podcast meiner Schwester rein, Wissen mit Zoe. Da geht es ja um Frauenfiguren, die extrem krasse Dinge auf diesem Erdball alle gemacht haben, erreicht haben und dennoch dafür nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hätten. Den Link findet ihr in den Shownotes. Übrigens super spannend, die neue Folge, da geht es um Lady Diana, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Eine extrem besondere Frau, die plötzlich Prinzessin des Königshauses wird und mit einem einzigen Foto das Leben tausender Menschen positiv verändert. Also, wie gesagt, hört mal rein, Link in den Shownotes. Die dritte und damit für heute wieder mal letzte Frage kommt von Ben und auch von Zeynep. Beide möchten wissen, stimmt es, dass Achill, also hier, der von Achillesferse, unverwundbar war, weil seine Mutter ihn in Wasser getaucht hat, nur nicht an der Ferse und deswegen konnte er besiegt werden? Und ja, genauso heißt es in einer Version der Mythologie. Also, darin steht geschrieben, seine Mutter taucht Achill in einen Grenzfluss nahe der Unterwelt, aber sie muss ihn ja irgendwo festhalten. So wählt sie den Knöchel aus. Diese Stelle bleibt vom unverwundbar machenden Wasser unberührt und genau dort wird er natürlich schlussendlich getroffen und verliert sein Leben. Wie gesagt, so heißt es in einer der Erzählungen, weil das müssen wir an der Stelle nochmal klarstellen. Es kamen viele Kommentare, in denen teils höflich, aber teils auch ziemlich unhöflich geschrieben wurde, dass wir manche Sachen einfach falsch erzählt haben. Und dazu zwei Punkte. Erstens, falsch gibt es in der griechischen Mythologie nicht. Es gibt von der Antike über die Römer, über das Mittelalter bis zur heutigen Zeit tausende verschiedene Versionen der Schriften, also unzählige Varianten, die griechische Mythologie zu erzählen. Während zum Beispiel in sehr alten Aufzeichnungen der Griechen zu lesen ist, dass Achill von seiner Mutter in den Fluss getaucht wird, findet man davon in neueren Schriften, zum Beispiel von Geschichtsschreiber Homer, keinerlei Beweise mehr. Sie unterscheiden sich also alle. Und zweitens, es ist ein gutes Zeichen, dass ich das hier jetzt erst in Folge 57 sagen muss, aber trotzdem kommt hier ein wichtiger Hinweis. Uns ist ein konstruktiver, respektvoller Umgangston in den Kommentaren sehr wichtig. Wenn ihr Kritik habt oder das Gefühl habt, wir haben irgendwas falsch erzählt, obwohl wir alles extrem oft prüfen, dann äußert das gerne, aber bitte mit Respekt, dann gehen wir auch unglaublich gerne darauf ein. Es gab allerdings ein paar Kommentare, denen diese zwischenmenschliche Gepflogenheit gefehlt hat. Daher haben wir einige Nutzer gesperrt. Solltet ihr also nichts mehr kommentieren können, ja, dann wäre es vielleicht gut, mal generell über eure Wortwahl nachzudenken. Damit sind wir jetzt am Ende von Folge 57 angekommen und es steht etwas sehr Besonderes bevor. Es ist Ende Oktober. Die Zeit wird nächste Woche umgestellt. Es wird früher dunkel. Wie passend, denn Halloween steht vor der Tür. Wir haben daher die 6 Themen in der neuen Umfrage mal ausnahmsweise geteilt. 3 davon sind Halloween-Themen, also vielleicht ein bisschen gruseliger. 3 sind normal. Ihr könnt euch also aussuchen, ob es nächste Woche ein Halloween-Special gibt oder nicht. Wir sind sehr gespannt, für was ihr euch entscheidet. Und damit wirklich jetzt Schluss für heute. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder um 23.59 Uhr. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch mehr Wissen und Fakten natürlich vorher schon bei Wissen mit Zoe hören. Wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes. So oder so verbleiben wir mit ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen. Entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Ja, und jetzt bin ich hier doch ganz am Ende endlich mal wieder für euch am Start. Ich habe mal wieder richtig Bock, euch ein kleines ARD-Hörspiel zu empfehlen. Und zwar taucht ein neuer Podcast ab in das Römische Reich. Er heißt Der Römische Traum, eine Anno-Story. Und er nimmt euch dabei mit in die düsteren Abgründe des römischen Imperiums. 2 Freunde verkaufen sich freiwillig in die Sklaverei. Aus Hoffnung eigentlich, aber was folgt, sind Intrigen, Gladiatoren, Feuer und noch mehr Verrat. Vielleicht auch ein bisschen Liebe. Das Ganze aufgenommen mit dem SWR Symphonieorchester. Sehr, sehr besonders. Hört da gern mal rein. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.